Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Und jetzt neu in Kooperation mit dem Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum Immo Austria Podcast und einer neuen spannenden Folge. Heute bei mir im Studio die liebe, wundervolle Larissa Krawitz, aka Investorella. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, dass ich da im Podcast bin und ja, das ist definitiv richtig ausgesprochen.
Sehr schön. Liebe Investorella, also du bist ja immer in den Podcast-Charts weit vor mir, hast eine große, interessante Community, bist sehr, sehr breit im Investorenbusiness aufgestellt, aber für die ganz wenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Also ich mache Finanzbildung für Frauen. Und wo komme ich her? Ich habe eine ziemlich lange Karriere in der Finanzindustrie hinter mir. Also ich habe begonnen im Treasury der OMV und im Aktienhandel. Also ich habe meine Händlerprüfung, ich bin Aktienhändlerin, Derivathändlerin. Ich habe sogar eine Prüfung für CO2-Zertifikate und Stromhandel. Mhm. Also ich habe quasi in den Treasuries von Banken gearbeitet, aber auch von Unternehmen im Immobilienbereich, also zum Beispiel für ING Real Estate. Das gehört heute zu CBRE und waren damals die Osteuropa Immobilienfonds der ING Bank, der niederländischen Bank. Habe ich in Prag gearbeitet, habe das Treasury eines Solarenergieunternehmens aufgebaut. Ich habe finanzmathematische Forschung betrieben einige Jahre lang. Also ich habe erforscht, wie sich Twitter-Nachrichten auf Börsenkurse auswirken. Danach bin ich wieder nach Österreich zurückgekommen. Also ich war damals in Berlin im Microsoft Ventures Accelerator und habe dann das Risk Management der Immofinanz geleitet. Und war eine Zeit lang auch im Aufsichtsrat der Immofinanz. Also so bin ich wieder ins Immobiliengeschäft zurückgekehrt, obwohl ich eigentlich ein Aktienmensch bin. Und es hat eine Zeit gebraucht, also wirklich einige Jahre bei Immobilienkonzernen, damit ich das Immobilieninvestment-Business auch lerne und damit ich mich auch selbst drüber traue. Weil als Aktienmensch ist man gewohnt, man kauft etwas, es ist digital, man braucht sich nicht drum kümmern. Und Immobilien zu kaufen, sie selbst dann auch zu sanieren, das ist nochmal, das ist halt richtig, richtig hands-on. Und ich weiß, viele Immobilienmenschen haben Berührungsängste gegenüber Aktien und bei mir war es genau umgekehrt, aber jetzt berühre ich Immobilien gerne.
Ihr vertragt euch jetzt.
Ja, wir vertragen uns gut und ich bin sogar so weit gegangen, dadurch, dass ich eigentlich immer doch vorm Computer sitze oder rede oder Workshops mache, dass ich jetzt gern meine eigenen Wohnungen ausmale und kleine Sanierungsschritte mache, weil diese handwerkliche Arbeit mir mental sehr gut tut. Mittlerweile ist es auch akzeptabel, das Resultat.
Schön. Wer ist Investorella genau und ist das eine Figur, bist das du und was willst du damit mehr oder weniger in der bunten Finanzwelt für eine Duft oder welche Duftmarke möchtest du hinterlassen?
Also es ist so, wenn man sich die Statistiken ansieht, in Österreich investieren generell sehr wenige Menschen, egal ob Männer oder Frauen. Mhm. Aber bei Frauen sind es eben noch weniger. Und das ist ein richtiges Problem, wenn man das Thema Altersarmut bedenkt. Mhm. Frauen haben im Schnitt eine 40% geringere Pension als Männer. Aktuell ist sie knapp um die 1.000 Euro. So bei 1.019 Euro ist die Medianpension 2020 gelegen und die offizielle Armutsgrenze in Österreich ist bei 1.060 Euro. Das heißt, dass im Prinzip ja die Durchschnittsfrau gerade so eine Pension um die Armutsgrenze bekommt. Und das finde ich halt unheimlich schade. Ich sehe mir auch die ganzen Prognosen an, EU-Alterssicherungskommission. Es wird nicht besser. Und deswegen möchte ich gerade junge Frauen dazu animieren, während sie jung sind, zu investieren. Es geht natürlich um das Thema finanzielle Autonomie bei Frauen. In Österreich ist doch der Standard, wenn man heiratet, Kinder hat, der Mann arbeitet, die Frau ist lang in Karenz, arbeitet dann Teilzeit, wirkt sich natürlich sehr negativ auf die Pension aus und auf die generelle Vermögenssituation. Und ich möchte eben Frauen die Finanzbildung zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um selbst zu investieren, autonomer zu werden und sich im Alter absichern zu können.
Sehr schön. Also das ist ganz, ganz wichtig und wir haben auch im Vorfeld darüber diskutiert. Also die Situation wird ja nicht besser. Also wenn man den Statistiken glauben mag oder muss, dann driften sehr, sehr viele Menschen im deutschsprachigen Raum. Erstens Überalterung der Bevölkerung, zweitens natürlich durch die genannten Fakten in die Altersarmut, wenn sie es nicht schon heute sind. Ja. Und dazu gehört sinnvoll vorgesorgt. Du hast eine sehr, sehr spannende, interessante Vita im Finanzbereich hinter dir, im Aktienhandel, im Immobilienbereich. Das heißt, du bist da sehr, sehr breit aufgestellt, mit Fachwissen bestückt. Du hast das auch schön erwähnt, am Anfang noch so persönlich die direkten Investments, Berührungsängste mit der Immobilie gehabt. Aber wie bist du dann zur ersten Immobilie gekommen? Wann war es soweit? Was war dein erstes Objekt? Was waren deine Learnings daraus? Hat es funktioniert? Gibt es die Immobilie heute noch?
Ja, die Immobilie gibt es heute noch. Sie ist gut vermietet. Und das ist eigentlich, ich würde nicht sagen, durch Zufall gekommen, sondern durch mein Netzwerk. Mhm. In dem Fall eigentlich aus dem Netzwerk der Familie meines Mannes. Mhm. Und das war ein Bekannter von meinem Schwiegervater. Und es war eine Immobilie, die nicht am Markt war, wo die Verkäuferin sehr, sehr schnell abwickeln wollte. Und das war eben eine Möglichkeit. Also da wurde ich dann eben angerufen und ich war kurz davor, auf Urlaub zu fahren. Und der Notar hat mich eben angerufen und hat gesagt, ja, Larissa, ich habe da eine Wohnung, die musst du dir anschauen. Und ich so, ja, ich bin jetzt 2 Wochen auf Urlaub. Wenn ich zurückkomme, also nein, nein. Und es war ein Freitagvormittag. Nein, du musst heute vorbeikommen. Und ich habe mir gedacht, oh, jetzt war ich schon gerade irgendwie dabei, mental zu packen. Und er hat gesagt, nein, du musst, nein, okay, wenn er sagt, ich muss mir das anschauen, dann fahre ich halt. Es war auch in einer Location, in der ich jetzt nicht unbedingt gesucht hätte. Ich habe vorher lang über die offiziellen Kanäle gesucht. Also ich habe auf Willhaben geschaut und all diese Sachen und habe keine Schnäppchen gefunden. Und wenn ich Schnäppchen gefunden habe, hatten die einen extremen Haken. Oder es waren Wohnungen, die gesagt haben, nein, es müssen nur Cashkäufer sein.
Mhm. Also kannst du uns vielleicht einen zeitlichen Rahmen geben? Wie lange ist das her?
Das war 2018.
2018,
okay. Das war 2018, mhm. Ja. Und ich habe dann wirklich auch einige, ich habe circa ein Jahr gesucht. Mhm. Ich war dann auch schon so richtig frustriert, weil über diese ganzen Willhaben-Sachen das einfach nicht wirklich gekommen. Und dann kam eben dieser Anruf. Ich bin da wirklich am Freitagnachmittag hingefahren, habe mir die Wohnung angesehen und ich hätte ein Drittel mehr dafür bezahlt, als sie wollten.
Okay.
Also es war wirklich ein Schnäppchen und es war eben ein typischer Sanierungsfall. Mhm. Und zwar eben auch eine relativ intensive Sanierung. Und es war eben ein Neubau, das heißt keine Vollanwendung des MRG. Ich glaube, alle Hörer und Hörerinnen draußen wissen Teilanwendung,
Vollanwendung. Sollten sie also mittlerweile wissen.
De facto kann man, ist man nicht an die MRG-Richtwerte gebunden bei der Vermietung. Also so ein alter Neubau, Haus aus den 50er Jahren und hat eine alte Frau lange drin gewohnt.
War es ein Wiederaufbauhaus?
Nein, es war kein Wiederaufbauhaus. Okay. Mhm. Eine ältere Frau hat drinnen gewohnt und es war so ein Oma-Apartment im Prinzip. So kann man sich das vorstellen. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine eigene Kindheit, so wie die Wohnung meiner Oma damals war. Mhm. Und dachte mir, okay, das ist eine ganz gute Sache und das hat auch alles ganz gut funktioniert.
Okay, Zahlen, Daten, Fakten, wie groß? Du musst natürlich keine Kaufpreise nennen, aber wo liegt die Wohnung?
Es war 52 Quadratmeter im 23. Bezirk um die Ecke von der S-Bahn.
Mhm. Also gute Mikrolage?
Eine gute Mikrolage. Mhm. Und vor allem ist es auch eine Gegend, die allein, seit ich die Wohnung gekauft habe, sich mega entwickelt hat. Mhm. Es ist Wahnsinn, wie schnell das gegangen ist. Also noch als ich die Wohnung gekauft habe, waren da noch einige, ich würde sagen, das, was man jetzt so als Fachbegriff Light Industry nennt, also so leichte Industrie, Fertigungshallen, das ist seit 2008, also in der letzten Zeit ist das alles weggekommen und es entsteht ein Neubau dort nach dem anderen. Also wirklich schöne Sachen. Mhm. Also die Lage entwickelt sich. Es haben 3 Cafés um die Wohnung herum neu eröffnet. Also man sieht, da siedeln sich mehr Leute an. Und früher war das doch so ein bisschen noch eine Industriegegend. Mhm. Aber jetzt wird es mehr und mehr zur Wohngegend. Und man geht 4 Blocks zur S-Bahn. Also es ist jetzt nicht an der U-Bahn, aber es ist nahe genug an der S-Bahn. Also ist man ganz gut angebunden.
Bevor ich auf deine Sanierungsabenteuer eingehen möchte im Zuge dieser Sanierungswohnung, der Abwicklung und so weiter. Du hast erwähnt, du hast ein Jahr fast verzweifelt gesucht und nichts gefunden. Was bedeutet das? Hast du im Kopf, im Vorfeld schon für dich eine Standortstrategie dir festgesetzt gehabt, eine Objektstrategie? Bist du da sehr selektiv vorgegangen, eher breiter in den Markt herein? Und was bedeutet nicht lukrativ oder keine Schnäppchen oder nicht interessant für dich?
Also ich habe schon nach gewissen Bezirken geschaut und ich habe eine Wohnung, hätte ich fast vorher gekauft, und da habe ich einen richtig, richtig coolen Makler kennengelernt und wir haben die Wohnung besichtigt und wir haben einfach ein bisschen über das Thema gesprochen und ich habe gesagt, ich suche in dem und dem Bezirk. Und er hat mir dann was sehr Smartes gesagt, nämlich es gibt keine guten und schlechten Bezirke. Es gibt in jedem Bezirk, auch wenn es ein schlechterer Bezirk ist, gute Mikrolagen. Und das muss man sich anschauen. Und das habe ich
das wirklich predige ich genau
und
immer
das
so.
Das habe ich auch gemerkt. Also das war
absolut richtig, ja.
Etwas. Und ich habe das dann auch wirklich sehr aktiv angeschaut. Und ich war dann auch in Bezirken, teilweise, weil ich Leute beraten habe oder zu Meetings gefahren bin, in Bezirken, wo man denkt, okay, das ist eigentlich nicht so schön. Und dann bin ich da irgendwo hineingegangen und plötzlich stehe ich in einem mit Weinblättern begrünten Altbauhof, der wunderschön ist, und denke mir, ich hätte eigentlich diesen Bezirk nicht bedacht oder diese Gegend nicht bedacht, aber es gibt in jeder Gegend echt coole Sachen. Also das wäre auch so mein Tipp. Mhm. Und seitdem schaue ich bezirksunabhängig. Und was ist passiert? Ich wollte eben mich nicht mit dem MRG-Richtwert herumschlagen. Mhm. Warum? Weil es ist doch ein Graubereich, so gut wie alle vermieten darüber, aber das ist einfach eine Sorge, die ich nicht haben möchte. Deswegen war für mich eben wichtig, es muss also MRG-Teilanwendung marktkonformer oder freier Mietzins sein.
Um ökonomisch das Ganze sinnvoll zu betreiben und keine Befindlichkeiten von einem Miet-Hero, Mietheld oder sonstigen zu wecken. Ja,
ja, und es ist einfach, ich wollte das Risiko nicht haben. Also ich habe mir gedacht, wenn es vermietet ist, und ich glaube, so gesehen, die MRG-Richtwerte sind eigentlich sehr hinderlich, nicht nur für die Immobilienbranche, aber ich glaube, sie sind auch der Grund, wenn Wohnungen leer stehen, was eigentlich relativ selten passiert, über das Gesamtportfolio einer großen Stadt betrachtet, kleinere Wohnungen, da ist das ist der Richtwert wirklich so niedrig, dass die Leute sie nicht vermieten, sondern wenn, dann eher sanieren, abverkaufen oder leer stehen lassen.
Also ist ein absolutes Thema.
Ja. Aber wie gesagt, damit wollte ich mich nicht herumschlagen. Ich hätte zwei Wohnungen vorher fast gekauft. Mhm. Die eine war mir sanierungstechnisch zu komplex. Da hätte man die Toilette nämlich erst einbauen müssen. Und ich habe mir gedacht, okay, für meine erste Wohnung, da traue ich mich nicht so wirklich drüber. Weil da können ja alle möglichen Sachen passieren. Man weiß ja nicht wirklich, das ist mein Altbau, wo sind dann die Abflussrohre wirklich? Ja, sind die neben der Wohnung? Sind die irgendwie da 10 Meter weiter beim Gang? Keine Ahnung. Und das war mir dann eine Nummer zu groß. Und eine andere Wohnung hätte ich auch fast gekauft und die war richtig, richtig schön, eigentlich mit Blick auf den Augarten sogar. Mhm. Aber es hat sich herausgestellt, es war MRG und die war noch ziemlich lang vermietet. Und da habe ich mir gedacht,
nein. Und nicht rechtskonform vermietet.
Ja, nicht ganz rechtskonform. Und da habe ich mir gedacht, na, bevor ich mir hier eine super geringe unbefristete Miete aufhalse, nehme ich lieber Abstand davon. Und jetzt schaue ich auch immer wieder, aber ich warte eher auf mein Netzwerk, bis die mich anrufen. Also ich schaue nicht so aktiv, außer wenn mir Fahrt ist am Abend, um mich ein bisschen zu unterhalten.
Schöne Unterhaltung, ne? Du, kurz deine Learnings aus der Sanierung heraus. Gibt es da Hoppalas? Gibt es da interessante, erzählenswerte Fakten? Oder ist das ganz smooth gelaufen und bist du glücklich?
Also bis jetzt ist eigentlich alles, ich meine, es gab natürlich einige Hiccups. Ja. Die Wohnung hat eine Trennwand und die Trennwand wurde über dem Teppich eingebaut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet und ich habe den Teppich rausgerissen selbst, was nicht so schwierig ist. Natürlich, das alles abzutragen, ist jetzt schon eine gewisse Arbeit, aber dann musste ich den Teppich von unter der Trennwand rausreißen. Also das war jetzt körperlich für mich schon ein bisschen eine Herausforderung, das muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist halt schon körperlich hart. Also ich habe 20 Pakete Parkettboden von meinem Auto in den zweiten Stock getragen und eins von diesen Paketen hat 20 Kilo. Das ist jetzt nicht so viel. Aber
Respekt,
wenn man das dann,
Learning by doing. Ja. Das heißt, viel Eigenleistung auch reingesteckt in das Ganze. Sehr schön.
Ja, klar. Also ich würde sagen, nicht unbedingt um, also natürlich, um ein bisschen Geld zu sparen, aber auch, weil es gar nicht so einfach ist, gute Handwerker schnell zu bekommen. Also das ist die Erfahrung, ich glaube, die machen viele Leute jetzt auch in meinem Umfeld. Wenn man nicht Baufirmen an der Hand hat, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Und ich habe mir gedacht, ich mache einige Vorarbeiten und ich wollte das auch selbst lernen. Und ausmalen zum Beispiel, das finde ich, ist nicht so schwierig. Das ist eigentlich einfach.
Ist relativ einfach. Also solche, die Verschönerungsmaßnahmen, Instandhaltungsmaßnahmen, die kann man gut und gerne selber machen, weil man lernt auch extrem viel dabei und ist direkt am Ball. Gut, und nach der Sanierung bist du in die Vermietung gegangen, war die Wohnung relativ rasch und einfach zu vermieten, trägt sich dein Investment schön, wie hast du es finanziert, vielleicht dazu ein paar Themen?
Wie habe ich es finanziert? Ganz normal mit einem Fixzinskredit, also Fixzinshypothek. Und
welche Laufzeit?
Zinsbindung 15 Jahre.
15 Jahre und Laufzeit 30 Jahre, nehme ich
ja
an, oder?
Ja. Weil meine Intention war schon, ich meine, ich habe in den Treasuries gearbeitet. Das heißt, ich habe vorher Immobilien mitfinanziert, also als Teil des Teams. Ich habe mich eher so um diesen ganzen Cash-Bereich gekümmert, um die Cashflow-Organisation. Also bei ING habe ich zum Beispiel das Cash-Management gemacht, Hedging, Währungshedging und all diese Dinge. Und war natürlich bei den Finanzierungen immer eingebunden. Da ging es auch um so Dinge wie Covenants, also die Vertragskonditionen, die man einhalten muss, die jetzt bei einer Hypothek auf eine Einzelwohnung nicht kompliziert sind. Aber wenn man mal ein Shoppingcenter in Rumänien hat, ja, dann ist das schon eine ganz andere Geschichte mit Covenants. Und im Prinzip ist es eigentlich auch so, dass jetzt im professionellen Bereich die Zinsen möglichst fixiert werden. Da läuft es natürlich mit Swaps ab. Im Privatbereich geben einem die Banken selbst die Fixzinsen, muss ich die Swaps nicht selbst dazu kaufen oder die wollen das auch gar nicht. Und ich habe mir gedacht, diese Sorge möchte ich nicht haben, dass mir die Zinsen steigen, wobei ich glaube, im aktuellen Niveau werden sie lange nicht steigen.
Jetzt wollte ich gerade die Frage stellen, ja. Was sagt also, die Glaskugel da Investorella hinsichtlich hoher Inflation versus niedriger Zinsen?
Also ich glaube, wir sind momentan, die EZB ist in einer massiven Zwickmühle. Sie kann die Zinsen nicht anheben, aufgrund der Staatsverschuldung von einigen Ländern in Europa. Also die Länder hätten wirkliche Schwierigkeiten, sich dann am Anleihenmarkt zu refinanzieren. Man muss sich auch anschauen, was die EZB jetzt aktuell an Staatsanleihen kauft. Also bei Österreich sind es über 80%. Das heißt, über 80% der neu emittierten Staatsanleihen werden aktuell von der EZB aufgegriffen. Also das sind keine externen Investoren mehr. Also die Versicherungen, 20% schon. Aber in anderen Ländern ist das nahezu 100%. Also es wäre für die EZB wirklich schwierig, jetzt, Corona-Krise ist nicht vorbei, jetzt die Zinsen zu erhöhen. Das heißt, ich glaube, sie werden noch eine Zeit lang tief bleiben. Gleichzeitig möchte man natürlich einfach diese Sorge nicht haben. Und wenn man sich einen günstigen Fixzins für 10, 15 Jahre sichern kann, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Außer es ist wirklich eine relativ kleine Immobilie, bei der man sich sagt, ja, es würde mich nicht wirklich stören, wenn jetzt da die Zinsen raufgehen. Ich bin bereit, das Risiko zu nehmen und möchte weiter fallende Zinsen spekulieren.
Absolut richtig, weil im Prinzip ist es ja mehrdimensional. Es kommt davon, was habe ich geplant? Einen Exit schon nach ein paar Jahren, dann ist natürlich das Thema Vorfälligkeitsentschädigung. Habe ich Liquiditätsreserven? Kann ich einen etwaigen Zinsanstieg abfedern und so weiter? Das muss man natürlich immer individuell betrachten. Aber klarerweise, das ist in dem ganzen Immobilienspektrum, wenn ich einen Fixzins, das ist ein Parameter, den ich fixieren kann, dann schadet das natürlich in Zeiten wie diesen, wo die Fixzinssätze auch, obwohl jetzt, wenn man sieht, die Swap-Sätze steigen ja, also es geht schon ein bisschen in die Richtung, der Gap interessanterweise zwischen Variable und Fixzins wird größer. Da muss ich am Tagesende, ist es eine Rechenaufgabe, was ist für mich interessant und was passt individuell zu meinem Investmentkonzept. Also ganz, ganz spannend, da gibt es auch kein, ich glaube, mich fragen immer viele, Variable oder Fix. Da gibt es keine Blaupause, da gibt es kein klares Ja und Nein. Beides hat Vor- und Nachteile und man muss das im globaler betrachten und immer separieren. Vermietungstechnisch, wie ist das damals gelaufen? Ist das schnell gegangen, problemlos? Ist der oder die Mieterin heute noch drinnen?
Ich habe das nicht öffentlich ausgeschrieben. Also ich habe das quasi, ich hatte vorher schon Leute, die sich dafür interessiert haben. Und ich muss sagen, was die Miete betrifft, mir ist eben die Bonität der Mieter wichtiger als den maximalen Mietpreis da rauszukitzeln. Also ich bin tendenziell so, dass ich sage, ich möchte, dass die Person lange bleibt, dass es sich um vernünftige Menschen handelt, jetzt auch vom Persönlichkeitstyp. Und ich glaube, man kann das schon ausreizen und wirklich die maximale Miete verlangen, hat aber dann vielleicht das Problem, dass die Leute schnell wieder ausziehen. Und nach jedem Auszug muss man trotzdem neu ausmalen, kleine Sanierungstätigkeiten. Dann hat man einen Leerstand von 2-3 Monaten, würde ich schon meinen. Und es ist besser, also eben auch aus Portfoliosicht. Also das, was ich sehe von den großen Büros, Shoppingcentern, den Konzernen, in denen ich war, Mieter mit guter Bonität, die einfach langfristig dabei sind.
Also ich sehe das zu 100%, so wie du. Das Wichtigste ist immer, das Allerwichtigste, es muss vermietet sein. Ja? Und ob es jetzt 50 Basispunkte mehr oder weniger Rendite sind, ist für die meisten nicht entscheidend, aber nachhaltig und vor allem die auch von dir erwähnten Fluktuationskosten, wenn man die so nennen möchte, sind nicht unerheblich und die denken viele, viele nicht mit. Ja? Die wollen immer das Maximum rauszuzeln. Nur das Maximum ist meist nicht nachhaltig. Ja. Und auch diese Mietsteigerungsfantasien, das ist auch immer wieder interessant in den Prognoserechnungen, dass ich immer 3% indexieren kann, das spielt so oft nicht. Ja, das spielt so oft nicht. Vielleicht abschließend eine Frage, weil das ganz spannend ist und du sehr versiert auch im Immobilienthema bist und das auch prominent erwähnt hast, dass die Lage sehr profitiert hat von den massiven Neubauten. Wenn ich jetzt kritisch mich äußern möchte, und schau in Wien und mir den Saldo, ja, also Zuwanderung minus Abwanderung, den Saldo anschaue und dann sehe, was an Wohnraum produziert wird, an, wie soll man es vorsichtig sagen, Bettenburgen in Floridsdorf, in der Donaustadt, aber auch in Liesing im 23. Bezirk, dann sehe ich das als erfahrener Investor nicht ganz so prickeln. Das ist gut, wenn sich spezifische Mikrolagen entwickeln, die muss aber dann auch wirklich gut und spezifisch sein. Aber jetzt blind in solche Betonburgen zu gehen, sehe ich zum Beispiel kritisch und nicht nachhaltig und es ist nicht prognostizierbar, dass das immer gut vermietbar ist. Stichwort auch Graz, was wir da aktuell erleben. Wie siehst du das?
Also ich wohne im 22. Bezirk draußen. Das heißt, und da konnte ich wirklich beobachten, allein auf meinem Häuserblock gab es in den letzten 3 Jahren 6 neue Gebäude, die dort entstanden sind. Teilweise in einer Geschwindigkeit, bei der ich mir wirklich gedacht habe, wow. Also eines Tages bin ich in der Früh aus der Garage rausgefahren und habe einen Bagger gegenüber stehen sehen. 2 Tage später bin ich in der Früh wieder aus der Garage rausgefahren und das ganze Haus war bereits abgetragen und die ersten Fundamentarbeiten schon. Also da dachte ich mir, wow, also das ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Das, was ich glaube, ist, dass in Lagen, wo es nicht allzu viel Infrastruktur gibt, dass die existierenden Immobilien durch Neubauten daneben aufgewertet werden, weil eben Cafés hinkommen, weil eben Geschäfte hinkommen, weil die Öffis verbessert werden. Das, was ich eher kritisch sehe, worin ich nicht investieren würde, sind große Neubaukomplexe, die schlecht öffentlich angebunden sind. Also da sehe ich eben auch im nördlichen Wien, also 21. gewisse Neubauten, bei denen ich mir denke, und ich meine, ich persönlich bin der Meinung, ein Bus ist kein Öffi. Also ich bin so U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn, aber ein Bus, ja, ich bin selbst ein bisschen faul als Mensch, man möchte doch irgendwie schnell und bis ein Bus einmal daherkommt. Also das ist etwas für mich, wenn jetzt nicht ein solides Öffi dabei ist, dann würde ich dort nicht investieren. Und ich glaube auch, wenn ich mir die Gebäude ansehe, sie sind platzoptimiert. Also da ist kein Raum für Design, dafür, dass sie schön gestaltet werden. Je nachdem, wer dort baut, sind auch jetzt die Zwischenräume zwischen den Gebäuden, also die öffentlichen Flächen nicht unbedingt schön gestaltet. Also ich bin da eher so, dass ich sage, ja, wenn dort neue Dinge hinkommen, es bringt eine Infrastruktur mit sich. Mhm. Ich glaube, die Seestadt ist ein gutes Beispiel, dass eben auch die Häuser, die dort sind, von der Infrastruktur der Seestadt profitiert haben.
Das definitiv, aber ich kenne keine genauen Zahlen, aber es wird gemunkelt, dass dort sehr, sehr viel leer steht.
Ja? In der Seestadt selbst, ja. Ich war mal dort für Termine und wollte mir das genauer ansehen und ich glaube, dass dort vielleicht einfach zu dicht gebaut wurde. Mhm. Und dass es doch sehr weit weg ist. Ich denke mir, die Seestadt ist interessant, vielleicht wenn man kleine Kinder hat oder wenn man in Pension ist, wirklich alles vor der Tür in so einer Mikrostadt haben möchte. Aber ich glaube, dass die guten Lagen müssen sich doch natürlich entwickeln.
Also ich bin ein Fan, zum Beispiel wir sitzen jetzt hier bei mir im 18. Bezirk, hier kann maximal nachverdichtet werden. Du hast diese exponierten Marktlagen, Kutschka-Markt, du bist sofort in nicht einmal 10 Minuten mit der Straßenbahn im City Center etc. und bin weniger. Und das ist vielleicht ein Aspekt, da würde ich auch gerne dich noch fragen. Du hast recht, da gebe ich dir recht, es ziehen Cafés hin, es wird aufgewertet, aber aus der individuellen Investorenperspektive heraus. Jetzt habe ich konkurriere mit meiner 50er Jahre Wohnung, die vielleicht im Inneren schön hergerichtet ist, aber meist nicht so smarte Grundrisse hat, meist auch keine Außenfläche. Hat eine Außenfläche?
Nein, hat keine Außenfläche.
Ja, das ist natürlich auch jetzt nochmal, bevor durch Corona, ein Riesenthema geworden. Ja. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, den darf man auch nicht vergessen, weil die meisten denken nur immer in Quadratmeter Miete. Ich habe dort weit höhere in der Regel Betriebskosten, eine weit höhere Reparaturrücklage. Das heißt, in Relation, wenn ich das dann aus dem Renditeaspekt heraus betrachte, bin ich schwer oder schwerer, sagen wir so, konkurrenzfähig. Außer natürlich, es prallt massive Nachfrage drauf, dann ist es sowieso kein Thema. Aber zu glauben, dass ich dann konkurrenzfähig bin mit nagelneuen Objekten, das ist schon ein Thema, weil das ist zum Beispiel meine deutschen Investorenkollegen und ich investiere ja selber auch in Deutschland, du hast teilweise Standorte, da stehen 50 Mieter Schlange, um eine Wohnung zu bekommen. In Wien habe ich, wenn ich jetzt eine Wohnung suche, 30 bis 50 Quadratmeter, habe ich 50 gleichwertige Wohnungen zur Auswahl. Das ist schon ein valider Punkt, den man nicht ausschließen darf. Und da bin ich gespannt. Also ich persönlich, da bin ich 100% bei dir, spezifische Mikrolage. Damit schlägt man den Markt heute, morgen und auch hoffentlich übermorgen.
Ja. Also das eine, was du erwähnt hast, die Betriebskosten. Das ist für mich ein Riesenthema. Also die Wohnung, die ich habe, hat relativ geringe Betriebskosten. Mhm. Obwohl viele von den 50er, 60er Jahre Wohnungen haben horrende Betriebskosten.
Hat sie einen Lift?
Nein, aber es ist quasi, sie hat ein Mezzanin und man geht nur einen Stock rauf. Also
so
es ist
hochparterre-mäßig.
Also im Prinzip, ich bin im zweiten Stock, aber es ist eigentlich eineinhalb. Also es ist weit weg genug von der Straße. Also es fühlt sich an wie ein zweiter Stock, aber es ist kein extrem langes Stiegenhaus. Und die Betriebskosten sind für mich extrem wichtig, weil die Mieter sehen das als Gesamtpaket.
Absolut. Ja.
Und deswegen, ich habe auch viele Wohnungen angeschaut, also immer wenn ich sehe, die Betriebskosten sind unnatürlich hoch, mit sehr hohen Heizkosten oder sonstigen Dingen, dann nehme ich Abstand davon.
Absolut. Also das ist ein extrem wertvoller Tipp, weil die meisten schon auf den Quadratmeter Einkaufspreis, auf einen etwaigen Mietpreis, den sie sich aus irgendwelchen Internetquellen zusammensuchen, vernachlässigen, aber wesentliche Komponenten der Gesamtmiete, sprich die Betriebskosten, die Reparaturrücklage, etwaige Sanierungsdarlehen plus massiv, was sagst du zu den Energiekosten?
Also
massiv steigend, ne?
Ja, das ist eben ein großes Thema und ich habe mir bei dem Haus angesehen und das lasse ich mir auch immer geben, die Eigentümerversammlungen beziehungsweise der Auszug von der Hausverwaltung über den Reparaturfonds, aber auch was gemacht wurde. Und dieses Haus hat einen, der Reparaturfonds dieses Hauses, wie ich die Immobilie gekauft habe, war hoch. Jetzt ist er noch höher, das heißt, sie haben die Betriebskosten sogar gesenkt in der Zeit. Also seit ich die Wohnung gekauft habe, einfach weil sie gesagt haben, wir brauchen nicht so viel für die Reparaturrücklage. Und das ist etwas, das sehe ich mir immer an, also Betriebskosten, Reparaturrücklage. Vor allem auch, um zu wissen, ob die Hausverwaltung gut ist. Also die Hausverwaltung, die dort ist, macht das wirklich gut. Und ich habe mir aber auch schon Wohnungen angesehen in Altbauten, wo es gar keine es gab keinen Reparaturfonds. Der war gar nicht dotiert und bei sowas sage ich immer, na, überhaupt nicht, weil da weiß man gar nicht, was da kommt. Oder ich glaube, es kann, wenn da noch irgendwelche existierenden Darlehen sind, dann ist das nicht, muss das nicht unbedingt abschreckend sein, aber ich glaube, man muss einfach bedenken, Mieter sehen das immer als Gesamtpaket. Absolut. Und deswegen, was ich an Betriebskosten zahle, das kann ich an Miete nicht einnehmen. Und deswegen bin ich mit dieser Wohnung auch ganz gut dran, weil auch die Neubauten schlagen mich bei den Betriebskosten nicht. Das heißt, ich glaube, ich habe es jetzt nicht so vermietet, dass ich damit einen Neubau schlagen würde in der Gegend. Aber es ist knapp drunter und aufgrund der günstigen Betriebskosten bin ich sehr zufrieden damit.
Sehr schön. Aber da sieht man ja aus unserer Diskussion heraus sehr schön, wie mehrdimensional, wie komplex das Thema Immobilie ist, weil da gibt es nicht diesen einen Weg, ja, wie zum Beispiel bei einer Aktie, kaufen wir es oder kaufen wir es nicht, sondern das ist von so vielen Einflussfaktoren, aber auch persönlichen Erfahrungen und der Befindlichkeiten abhängig. Ganz, ganz spannend. Also vielleicht nochmal, um, weil du da auch sehr, sehr versiert bist, das Thema steigende Baukosten auf der einen Seite, aber jetzt, wenn man das liest, auch aus den und aus den aus allen möglichen medialen Kanälen entnehmen kann, massiv steigende Gaskosten, Energiekosten, Inflation natürlich dadurch massiv befeuert in den USA, 6,2% aktuell. Denkst du, ist das transitory, so wie die Amerikaner schön sagen, ist das jetzt eine Blase, die sich aufgestaut hat und sich das auch wieder nach 6 bis 12 Monaten, wie soll man sagen, aufweichen wird? Oder glaubst du, ist es nachhaltig?
Also ich glaube absolut nicht, dass es transitory ist, nicht bei uns. In den USA ja. Warum? Weil die Fed einfach den Spielraum hat, Zinsen wieder zu erhöhen. Gerade jetzt in der EZB gibt es eigentlich keine Kräfte mehr, die Zinserhöhungen anstreben. Auch von dem, was von der EZB medial kommt, geht es eher darum, die Wirtschaft anzukurbeln, die Inflation, das muss man jetzt einfach in Kauf nehmen. Die Vermögen der Bürger und Bürgerinnen sind da jetzt nicht so wichtig. Das wurde auch relativ klar kommuniziert. Und ich glaube, dass wir durch den Energieumbau, also dass einfach mehr erneuerbare Energien kommen, da ist eben das Thema Netzstabilität, das Netz muss ausgebaut bzw. etwas verändert werden, das kostet auch alles. Und das Thema Gaspreise, das oder auch das Thema Ölpreis generell, das bleibt uns alles noch erhalten. Und ich glaube sogar, dass, und ich finde es natürlich gut, immer die effizientesten und ökologischsten Energieressourcen einzusetzen, die wir haben. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass gerade höhere Gaspreise die Menschen sehr hart treffen werden und dass es dann vielleicht sogar eine Art Gegenbewegung gegen die Ökologisierung gibt, weil ich glaube, wenn die Leute wirklich einmal sehr, sehr hohe Gaskosten und also deswegen hohe Heizkosten, hohe Betriebskosten haben, dass das sehr viele Leute erschreckt. Also es wird politisch dann auch gar nicht so einfach sein, zu sagen, okay, wir stellen jetzt mehr auf erneuerbare Energien um, obwohl die langfristig in vielen Fällen billiger wären. Also das Thema, was ich mir jetzt ansehe, sind Elektroheizungen. Da habe ich doch, so also kenne ich auch einen Produzenten in der Tschechei, die eben die Dinge selbst herstellen. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich sagen kann, okay, man sollte das Heizsystem tauschen. Also da bin ich mit meiner Durchrechnung noch nicht fertig, wie es zum Beispiel aussieht eben mit Elektroheizungen. Aber das Thema Gas ist natürlich in Zinshäusern ein sehr schwieriges, weil doch sehr viele, oder?
Also was interessant ist, ich zum Beispiel im Rahmen von Sanierungen bin ich dazu übergegangen, in vielen, vielen Fällen bei kleinen Wohnungen Elektroheizung oder Infrarot mit Infrarotpanelen zu arbeiten. Was aber schon noch ein Faktum ist, weil du auch diesen Kostenaspekt reingetragen hast, Elektroheizung ist eigentlich im Betrieb heute noch teurer als Gas. Wie das in Zukunft ausschauen wird, da kommt aber auch wieder, prallt wieder die schöne Betriebswirtschaft aufeinander, Angebot und Nachfrage, und dadurch werden sich die Preise ergeben, und da bin ich gespannt, ob man so viel überhaupt produzieren kann, rasch an Strom, wenn man es pauschal so nennen mag, um die Nachfrage zu decken. Ja? Und die Blackout-Themen, die wollen wir jetzt nicht, aber das ist ja auch ein Thema momentan in den Medien, hinsichtlich Blackout und so weiter, das wollen wir jetzt nicht ausholen. Deswegen ganz, jetzt kommt die harte Frage, Aktien oder Immobilien? Dein letztes Investment. Du hast nur eine Wahl.
Mein letztes Investment. Naja, ich habe bereits ein Portfolio, also ist die Frage ein bisschen unfair. Das ist fast so, als müsste man sich zwischen zwei seiner Kinder entscheiden. Ja, das geht natürlich nicht. Zu einem guten Portfolio gehört beides. Was ich aber raten würde, gerade jungen Menschen, und das sage ich eben auch jungen Frauen wegen dem Thema Altersarmut, ich nenne es die MAW, minimal akzeptable Wohnung. Sobald es möglich ist, sollte man sich eine kleine Wohnung zulegen, auch wenn man da drin nicht selbst wohnt, auch wenn man sie vermietet, um fürs Alter einen Plan B zu haben und um einfach an der Entwicklung des Immobilienmarktes partizipieren zu können. Weil ich glaube, mit all dem, was wir sehen, ich glaube nicht, dass der Immobilienmarkt in den urbanen Gegenden im deutschsprachigen Raum crashen wird, überhaupt nicht. Ich glaube im Gegenteil, gerade in Regionen wie Wien, dass die Preise weiter moderat steigen werden.
Sehr schön. Kannst du vielleicht, weil du hast ja auch erwähnt, du hast 2008, 2009 im Aktienhandel den Crash live miterlebt. Wie hat der Immobilienmarkt beispielsweise, ich glaube, du warst damals in Prag, wenn ich mich richtig, ist das ja. richtig? Wie haben sich zum Beispiel die Wohnimmobilienpreise in urbanen Lagen in Wien, in Prag entwickelt? Haben die das auch gespürt und wenn ja, in welcher Form?
Ich habe damals mit ING Real Estate, wir hatten Retail und Office und wir hatten eigentlich Wohnen, es waren ein paar Projekte, da war auch Wohnbau dabei, aber erst nur so als Nebending. Ich habe die Wohnbaupreise nicht so genau beobachtet, aber wenn ich mich recht erinnere, hat sich da nicht allzu viel getan.
Also ist auch meine Wahrnehmung von damals und so, also in Wien de facto gar nichts. Also natürlich war es eine Finanzkrise und die Banken haben mehr als geschwitzt und will jetzt nicht anfangen von anderen Geschichten, die ich in meiner Tätigkeit bei der Finanzmarktaufsicht miterleben durfte. Aber der Wohnimmobilienmarkt, das hat man jetzt auch wieder im Rahmen der Corona-Krise, in der wir uns ja nach wie vor leider befinden, sehr stark gespürt, dass Wohnen eigentlich das Trumpf ist, ja, Atut beim Schnapsen ist, wenn man so möchte. Und ganz, ganz spannend, ja. Das heißt, du hast schön erwähnt, das ist wie wenn man sich zwischen seinen zwei Kindern entscheiden muss, das macht man nicht. Wenn du jetzt einer jungen Person raten würdest, was wären jetzt, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig, das nehme ich vorweg, es ist besser zu investieren, weil viele warten immer und sagen, ja, ich warte noch, weil jetzt vielleicht fallen die Preise. Ich glaube, warten ist der falsche Ansatz. Du verlierst Geld. Mhm. Ne? Stichwort Inflation, Geldentwertung und so weiter. Wie würdest du einem jungen Menschen nur jetzt raten, sich vor allem einer Dame auch, ja, oder einem jüngeren, sagt auch mal Mädchen sagen, keine Ahnung, junge Frau, Entschuldigung, raten, sich mit dem Thema Investment zu beschäftigen, zu beginnen? Was sind da die Ansätze vielleicht ganz kurz?
Also ich habe den Investorella Podcast geschaffen, mittlerweile fast 30 Folgen. Wirklich zu den verschiedensten Investmentthemen, so stundenlanges Material eben für Einsteiger und Einsteigerinnen. Mhm. Es sind lustigerweise ca. 20% männliche Hörer.
Ich wollte gerade fragen, dürfen wenn Männer auch hören? Ja.
Die Männer dürfen hören und wir haben 20% männliche Hörer. Und im Prinzip, es ist nicht allzu kompliziert. Man braucht einfach ein gewisses Grundwissen. Dann kann man schon anfangen mit zum Beispiel einem ETF-Sparplan. Aber gerade jungen Frauen würde ich raten oder jungen Menschen generell, sobald sie einen Job haben, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld zur Seite legen, 2-3 Jahre lang und sobald es sich ausgeht, eine kleine Immobilie kaufen. Also man hat einfach, am Anfang kann man vielleicht selbst drin wohnen und ich habe eine Zeit lang in Frankreich gewohnt. Meine Bedürfnisse sind ja anders als die der meisten Menschen in Österreich. Ich habe auch zu zweit auf 25 Quadratmeter gewohnt. Also
kuschelig.
In Österreich glauben alle immer sofort, es muss die Wohnung sein, ja, und ich brauche ein Schlafzimmer und ich brauche noch ein separates Büro. Wenn man Anfang 20 ist, eine minimale Wohnung reicht als Erstinvestment. Man kann selber drin wohnen, später vermietet man sie, macht andere Investments. Also nicht zu hohe Ansprüche haben. Die Ansprüche sollten eher an die Qualität der Immobilie im Sinne eines Investments sein, als jetzt an die persönliche Wohnqualität, wenn man Anfang 20 ist.
Und im Aktienbereich würdest du da eher in Einzeltitel gehen oder ETF-Sparpläne empfehlen für den Start?
Für den Start auf jeden Fall ETF-Sparpläne. Es gibt auch einige Fondssparpläne, die nicht schlecht sind. Und dann bei Einzelaktien gibt es immer wieder so Situationen, die nenne ich No-Brainer, in denen die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist aufgrund von irgendwelchen externen Entwicklungen, dass sich die Aktie in den nächsten Tagen, Wochen gut entwickelt. Sonst Dividendenaktien ist schon ein bisschen fortgeschritten, da kann man auch warten. Also immer wenn ein Crash kommt, kaufe ich Dividendenaktien ein. Ja, also deswegen ist mein Tipp, in guten Zeiten Gold kaufen, weil Gold, wenn die Märkte crashen, schießt der Goldpreis meistens 20-30% hinauf. Mhm. Das heißt, dann das Gold verkaufen und Dividendenaktien einkaufen und das dann immer so weiter über die Jahre
zu oder machen. Buy and hold, ja? Weil über die lange Zeit gleicht sich ja aus, Cost-Average-Effekt bei Sparplänen etc. Vielleicht interessant, weil du es erwähnt hast, Gold jetzt. Wir haben ja viel über Betongold heute gesprochen. Was hältst du von digitalen Gold, sprich Kryptowährungen? Bist du da auch investiert? Würdest du das raten und wie und in welcher Form?
Bei den Kryptowährungen, ja, also ich habe selbst auch Kryptowährungen. Ich habe sogar selbst mal versucht, mit einem Solar-Handy-Ladegerät auf einem Raspberry Pi, für die nicht wissen, was ein Raspberry Pi ist, das ist so eine Art Mini-Computer, der hat nur so ein Motherboard. Und habe ich so selbst versucht, mal Kryptos zu minen. Das hat nicht funktioniert, muss ich gleich sagen. Also das war damals, dieser Zug war schon abgefahren zu dieser Zeit. Und das, was ich sagen würde, ist einfach die Hauptkryptowährungen. Man muss einfach vor alternativen Coins sich in Acht nehmen und ganz, ganz wichtig am Anfang, bitte nur bei wirklich bekannten großen Anbietern, weil es gibt im Internet wahnsinnig viel Betrug im Kryptobereich. Das heißt, da muss man als Anfängerin wirklich aufpassen und bei großen Anbietern starten.
Perfekt, das war extrem spannend, inspirierend. Du bist eine tolle, sehr, sehr belesene und erfahrene Frau. Kann jedem nur empfehlen, deinen Podcast zu hören, und du bietest ja auch verschiedenste Workshops an, gibt auch einen Videokurs, wenn das klarerweise alles in den Shownotes verlinken. War für mich eine große Ehre. Vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf, wo auch immer, vielleicht sogar auf irgendeiner Baustelle.
Ja, vielleicht kaufe ich deine Immobilie ab.
Sehr schön. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
Danke sehr.